Kapitel C2 Grimms Märchen und der Nationalstaat. Übung 2a.
Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zu unserem dritten Vortrag der Reihe Größen der deutschen Geschichte hier im Vortragssaal der Volkshochschule Freiburg begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, wurden diese Vorträge von einem Verein geschichtlich und kulturell interessierter Laien entworfen. Sollten Sie also mit manchen Inhaltspunkten oder Interpretationen nicht einverstanden sein, sind Sie herzlich eingeladen, diese mit uns zu diskutieren. Für Anregungen und Ergänzungen sind wir stets dankbar. Manch einen mag der Titel des Vortrags heute Abend verwundern. Was sollen denn Märchen mit deutscher Geschichte zu tun haben? Doch genau diesen Zusammenhang habe ich vor, Ihnen ein wenig näher zu bringen. Auf der ganzen Welt sind sie bekannt. Schneewittchen oder Cinderella, Rotkäppchen, Rumpelstilzchen, Hänsel und Gretel und wie sie alle heißen. In über 160 Sprachen wurden die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm übersetzt und sind damit, gleich nach der Lutherbibel, das am weitesten verbreitete Buch deutschen Ursprungs. Das wurde in den vergangenen Jahren auch honoriert. 2005 wurde das handschriftliche Exemplar der Märchensammlung von der UNESCO als Weltdokumentenerbe anerkannt. Und 7 Jahre später hat man mit vielen Veranstaltungen den 200. Geburtstag der Erstveröffentlichung gefeiert. Dennoch wurden die Märchen, besonders seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, oft heftig kritisiert. Die Überhöhung, die sie als deutsches Volksgut im nationalsozialistischen Denken erfahren hatten, machte einer Verurteilung Platz, die in der britischen Besatzungszone sogar in einem zeitweiligen Verbreitungsverbot gipfelte. Auch die 68er-Generation zweifelte die Kindertauglichkeit der Märchen stark an. Angriffsfläche boten die Geschichten genug. Ob nun geprügelt oder in glühenden Schuhen getanzt wurde, Augen ausgehackt, Fersen abgeschnitten oder Menschen vergiftet wurden, nach Gewaltszenen braucht man nicht lange zu suchen. Auch in der Rollenverteilung und der Schilderung von herrscherlicher oder väterlicher Macht konnten Erzieher und Eltern nur Schädliches finden, das man Kinderseelen nicht zumuten sollte. Gegen diese Kritik stellte sich jedoch der Psychoanalytiker und Kinderpsychologe Bruno von Bettelheim in seinem Buch »Kinder brauchen Märchen«. Er betont den therapeutischen Charakter, in dem die Struktur der Märchen dem Denken der Kinder entspräche und Inhalte und Themen der Märchen die Aufgaben und Krisen der kindlichen Entwicklung widerspiegelten. Eine grausame Hexe wird für das Kind also nach Bettelheim nicht nur als bedrohlich wahrgenommen, sondern eher als eine Gefahr, die in den Backofen gesteckt und damit bewältigt werden kann. Am Ende steht jeweils ein großer Entwicklungsschritt in Richtung unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Und sei die Hauptfigur am Anfang der Geschichte noch so klein, dumm oder schwach gewesen. Vermutlich wären die Brüder Grimm erstaunt über die Diskussion, die ihre Märchen auslösten. Hatten doch sie selbst das Gehörte bereits bearbeitet und die allzu grausamen oder erotischen Stellen für den bürgerlichen Geschmack entschärft. Außerdem hatten sie kein pädagogisches, sondern ein kulturhistorisches Projekt im Sinn, als sie begannen, Sagen, Mythen und Märchen zu sammeln und schriftlich für die Zukunft festzuhalten. Sie sorgten sich, altes deutsches Kulturgut könne durch den starken französischen Einfluss auf die deutschen Gebiete verloren gehen. Und waren auch der Meinung, die Menschen müssten sich ihrer gemeinsamen kulturellen Herkunft bewusst werden. Doch weshalb? Gehen wir einmal ganz zu den Anfängen dieses Weges zurück, an dessen Ende die Niederschrift von über 200 Märchen stand. Richten wir unseren Blick auf die Welt, in die die Gebrüder Jakob und Wilhelm geboren wurden. Ihre Geburtsjahre 1785 und 1786 lagen in einer Zeit des Umbruchs. In Frankreich bahnte sich die Revolution an, die 1789 ausbrechen und in ganz Europa tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen sollte. Die Napoleonischen Kriege führten zum Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, seit langem nur noch ein loser Zusammenschluss von etwa 250 Fürstentümern. Viele deutsche Staaten standen unter französischer Besatzung. Diese Zeit ging zwar mit dem Wiener Kongress von 1814-1815 zu Ende, hinterließ das Land aber wieder in Kleinstaaten zerstückelt, von reaktionären Fürsten regiert. Die Hoffnung auf das Erstarken des freiheitlichen, demokratischen und nationalen Gedankens nach dem Vorbild von England und Frankreich auch im deutschsprachigen Raum war wieder enttäuscht worden. Die Menschen lebten nun schon seit Jahrhunderten in zum Teil winzigen Kleinstaaten, ein jeder mit eigenen Gesetzen, eigener Rechtsprechung, oft sogar eigener Währung und eigener Verwaltung. Unter diesem Eindruck fand bei den Dichtern und Schriftstellern der Romantik eine Hinwendung zur eigenen Kultur und den Wurzeln statt. Eine Suche nach Identität, die den Deutschen zumindest eine gemeinsame geistige Heimat geben sollte. In diesem Sinn wirkten auch die Brüder Grimm in ihrem Wunsch, die Märchen der einfachen Leute zusammenzutragen und damit eine Art Volkspoesie zu schaffen. Jakob Grimm definierte einmal Volk als Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden. Deutsch ist, wer Deutsch spricht. Zur damaligen Zeit ein revolutionäres Denken. Für diesen Gedanken setzte er sich auf dem Wiener Kongress ein und plädierte für eine Neuordnung Europas nach sprachlichen und kulturellen Aspekten. Der größte Verdienst gebührt den Brüdern Grimm jedoch in ihrer Eigenschaft als Sprachwissenschaftler für ihr deutsches Wörterbuch, das die historische Entwicklung des deutschen Wortschatzes seit seinen Anfängen darstellt. Somit können sie als die Begründer der modernen Germanistik gelten. Nun, ich könnte noch lange über diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten sprechen, über ihre deutsche Grammatik, das erste Werk, das systematisch die Sprachen des indogermanischen, heute indoeuropäischen Sprachraums verglich, ihr Werk über die deutsche Mythologie und so weiter. Ein wahrlich abendfüllendes Programm. Doch eines lassen Sie mich zum Ende noch anmerken. Vor einigen Jahren untersuchten ein britischer Anthropologe und eine portugiesische Ethnologin 2000 Märchentypen aus 200 Gesellschaften. Sie erkannten, dass die Grimms doch recht hatten mit ihrer Vermutung, auf zum Teil uralte Märchen gestoßen zu sein, was ihnen von Kritikern immer wieder abgesprochen wurde. Die Wissenschaftler hatten bezüglich der Motive und sprachlichen Zusammenhänge Stammbäume der Märchenüberlieferung erstellt. Demnach sind das französische Volksmärchen »Die Schöne und das Biest« und das von den Grimms aufgezeichnete »Rumpelstilzchen« die beiden ältesten Märchen des indoeuropäischen Sprachraums, die in einer Zeit von vor 2500 bis 6000 Jahren entstanden waren. Vielleicht suchen Sie zu Hause eine alte Ausgabe der Grimmschen Märchen heraus. Ich bin sicher, dass sich fast überall so ein Buch finden wird. Und lesen Sie noch einmal hinein. Wenn ich Ihnen heute Abend eine andere Perspektive näher bringen konnte, unter der diese Geschichten zu verstehen sind, würde ich mich freuen.